Das Lied hat mich sehr angesprochen und ich glaube, dass das auch Gott tatsächlich über uns denkt, dass er über jeden von uns, der hier sitzt, wirklich sagt, ich habe dich ganz sehr lieb, meine Gnade ist für dich und Gott freut sich über dich, weil er dich so, sich einfach über dich freut. Und das habe ich so bei dem Lied empfunden, dass wirklich er ganz viel vorbereitet hat für jeden Einzelnen von uns, für sein eigenes Leben, aber auch darüber hinaus. Liebe Gemeinde, Jesus lehrt beten, nicht nur seinen Jüngern, damals auch uns. Die ganze Woche haben wir es schon erlebt. Und nicht, dass die Jünger, bevor sie Jesus das gefragt haben, Herr, lehre uns beten, nicht gebetet hätten, das waren die damals, glaube ich, schon gewohnt. Aber ich denke mir, sie haben Jesus beobachtet, dass wenn er betete, da ging irgendwas anderes ab. Und ich habe mir das mal so überlegt, warum das bei Jesus irgendwie anders war. Wir wissen ja, Jesus hat der Himmel geschickt. Der kommt von woanders in diese Welt rein und wenn er betet, ruft er zu Hause an. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei sich selbst zu Hause angerufen haben, aber wenn ich bei mir zu Hause anrufe, meine Frau, da stelle ich mir in meinem inneren Auge vor, was da gerade abläuft zu Hause. Da ein Schrei, da lacht jemand. Und ich habe, ja, weil ich von da komme, auch ein Gefühl und ein Gespür, wie es da ist. Und jedes Mal, wenn Jesus betet, hat er vor seinem inneren Auge, weiß er, wie es beim Vater aussieht. Und unter dem Hintergrund habe ich mal mir das so vorgestellt, wenn er den Jüngern das Vaterunser so beibringt, da sieht er parallel seinen lieben himmlischen Vater, Vater unser im Himmel. Das hat er vor seinem Auge. Und er sieht, wie heilig sein Name ist. Und Jesus sieht, wie toll das ist, wenn sein Wille auf der Erde geschieht. Und er sieht, wie gerne dieser Vater im Himmel die Menschen versorgen will. Und er sieht, dass ihm alle Herrschaft, alle Kraft und alle Herrlichkeit gehören. Aus diesem, da heraus, aus diesem Blick in den Himmel beim Vater unser, bekam Jesus ein neues Verständnis für seine Situation auf der Erde, in der er sich gerade befand. Und da ordneten sich alle Dinge wieder so in die richtige Reihe. Da heraus bekam er Furchtlosigkeit und da heraus ging er so geradlinig seinen Weg auf der Erde. Und dasselbe möchte Jesus uns auch beibringen. Ich habe mal den Spruch gehört, steck deinen Kopf nicht in den Sand, sondern steck ihn in den Himmel. Gut, ne? Und jetzt sind wir beim letzten Satz des Vaterunsers angelangt, bei einer Feststellung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ende des Vatersunsers stimmen wir einfach nur in einem gegebenen Fakt zu. Wir sagen, ja, so ist es. Dein ist das Reich und wem das Reich ist, der regiert. Und ja, es stimmt. Dein ist die Kraft. Die Kraft, die alles gemacht hat und durch die alles funktioniert. Herr Hawkins weiß das bloß noch nie, aber es kommt der Moment, da wird er es wissen. Da bin ich mir ganz sicher. Und die Herrlichkeit Gottes soll uns in den nächsten Minuten mal beschäftigen. Ich möchte Sie mal kurz bitten, dem Nachbarn zu erklären, was er unter Herrlichkeit sich vorstellt, unter dem Begriff. Oder frage den Nachbarn mal, was denkst denn du, was der Begriff Herrlichkeit bedeutet? Herrlichkeit ist manchmal ein bisschen abstrakter Begriff. So, ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen ausgetauscht. Lassen Sie noch ein bisschen für meine Predigt übrig. Ich merke, das hat ja gar kein Ende, die Unterhaltung. Also, es ist irgendwas Schönes, nehme ich mal an. Und es ist was, was einem gut tut, etwas, was uns anzieht. Wenn wir was Herrliches wo gesehen haben, dann sind wir davon fasziniert und angezogen. Aber Herrlichkeit ist noch mehr. Es ist die Ausstrahlung, die einen Herrn umgibt. Herrlichkeit. Oder ein Herr, der seine Herrschaft ausübt. Wir lesen auch in der Schöpfung, dass die Blumen und die Menschen herrlich sind. Aber da steht, dass diese Herrlichkeit vergänglich ist. Unser Vers spricht aber von einer Herrlichkeit, die unvergänglich ist, die ewig ist. Gottes Herrlichkeit ist ewig und Gott ist eigentlich Herrlichkeit. Und alles, was auf der Erde irgendwie Herrlichkeit besitzt, hat diese Herrlichkeit von Gott selber. Nur leider ist es so, dass unsere dass die Herrlichkeit Gottes verborgen ist. Wir sehen die nicht immer. Wir lesen in der Bibel davon, hören manchmal tolle Berichte von Menschen, die Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Aber es gibt ein Versprechen in der Bibel. Da steht, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Und das ist tatsächlich Gottes Ziel. Und da geht es nicht nur um uns Christen oder das Volk Gottes. Die ganze Erdoberfläche wird einmal mit der Erkenntnis der Herrlichkeit bedeckt werden, flächendeckend. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprachunterricht. Ein bisschen Griechisch und ein bisschen Hebräisch kann nicht schaden. Fangen wir mal mit Griechisch an. Herrlichkeit in Griechisch heißt Doxa, muss man nicht wissen. Aber es beschreibt mehr die äußerliche Erscheinung von etwas. Und im Hebräischen heißt es Kabod. Ich nehme an, dass das so ausgesprochen wird. Und die Ausgangsbedeutung dieses Begriffs bedeutet Schwere. So wie dieses Pult hier, was ich gar nicht anheben kann, oder der Taufstein da. Gewicht, Schwere, da ist was drin. Das sieht nicht nur äußerlich nach was aus, das hat was innen drin. Und die Summe dieser beiden Wortbedeutungen beschreibt Herrlichkeit, glaube ich, ganz gut. Eine andere Beschreibung habe ich noch in einem biblischen Wörterbuch gefunden. Ich habe das ein bisschen umgedichtet auf Freiberg. Eine kleine Geschichte. Wir stellen uns mal vor, wir sind jetzt am Soldatenteich und es ist etwas wärmer. Unter den Strandbesuchern da liegt ein älterer Herr. Durch nichts unterscheidet er sich von seinen Nachbarn. Keinerlei Herrlichkeit zeichnet ihn aus. Nach einer Zeit zieht er sich an, setzt sich in sein Auto und fährt in die nahegelegene Universitätsstadt Freiberg. Für alle ein Jedermann. Er parkt sein Auto vor dem Krankenhaus, geht wie alle anderen da rein, durch die Gänge, in ein Zimmer und da steht ein kleines Schild dran, Chefarzt Professor Dr. Karl Müller-Meyer. Er wird dort erwartet. Ein Pfleger hilft ihm in seinen Kittel, eine Schwester gibt die Arztberichte und es wird ganz laut gerufen, Visite! Der Chefarzt, eben noch unauffällig am Strand, setzt sich mit einem Tross aus anderen Ärzten und Krankenschwestern in Bewegung. Und die Kranken erwarten ihn ehrfurchtsvoll. Was wird er zu mir sagen? Der weiß, was mit mir los ist, besser als ich selber weiß. der wird die richtige Diagnose stellen. An dem Beispiel merken wir was. Der ältere Herr blieb immer dieser ältere Herr. Nur ist seine Herrlichkeit am Strand nicht sichtbar gewesen, im Krankenhaus dann schon. Wir lernen noch draus, Menschen und Umstände haben Einfluss darauf, ob hier auf der Erde Herrlichkeit sichtbar wird oder nicht. Und als drittes sehen wir noch an der Geschichte, die Menschen, die so direkt mit dem Chefarzt zusammen da durch die Krankenhausgänge gezogen sind, die waren Teil der Herrlichkeit, die dieser Chefarzt hatte. Die waren mit in diese Herrlichkeit hineingenommen. Und ich denke, das ist auch ein gutes Bild für uns Christen. Sagt ja schon der Name Christen, mit wem wir permanent unterwegs sind, immer in der Nähe von Christus. Seine Herrlichkeit ist unsere Herrlichkeit. Und wir sind ein Teil der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt und sind um ihn herum wie die Ärzte und Krankenpfleger in der Geschichte. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, die Frage, was macht uns als Gemeinden hier in Freiberg überhaupt wichtig oder bedeutungsvoll? Warum sind wir schwerwiegend? Braucht man uns? Sind wir für irgendwas Nutze? Das ist eine wichtige Frage, die wir immer mal überlegen sollten, so als Christen. Was meint Gott, für was ich gut sein soll? Wir können uns über viele schöne, herrliche Dinge freuen, die wir so besitzen, die uns auch so ein bisschen herrlich machen. Wir können dankbar sein für viele Sachen, auch für unsere herrlichen Gebäude. Auch das ist schön geworden. Wir haben ein reiches kulturelles Erbe, über das wir uns freuen können. Aber es sind alles herrliche, vergängliche Dinge. Herrlich leichte Dinge. Aber es gibt nur eine Sache, die uns wirklich schwerwiegend macht und bedeutungsvoll für Gott und die Welt. Das ist seine Herrlichkeit. Bei all dem Schönen, was wir haben, über was wir uns wirklich freuen können, dürfen wir die wichtige Sache nicht vergessen, dass uns eine Sache aber nur wichtig macht. Und das ist die Herrlichkeit Gottes, auf die wir in keinster Weise verzichten können, weder in unseren Gemeinden, noch in unseren Familien, noch in unserem eigenen Leben. Und seine Herrlichkeit ist ja immer an ihn selbst gekoppelt. Ohne ihn wird alles zu leicht sein und zu unschwerwiegend. Ich habe mir mal so überlegt, es ist eigentlich möglich, dass man als Christ sein Leben lang leben kann, aber innerlich diese Entdeckung der Herrlichkeit Gottes in seinem eigenen Leben noch nicht gemacht haben muss. Man weiß, man wird in der Ewigkeit mit der Herrlichkeit zusammen sein, aber das soll nicht erst in der Ewigkeit passieren. Hier auf der Erde, in unserem Leben, sollen wir in Berührung mit der Herrlichkeit Gottes kommen. Und wer die einmal erlebt hat, wird immer davon angezogen werden. Und jetzt wird uns der Robert Schneider, der Pastor von der Adventgemeinde, mal einen Text vorlesen aus Johannes 2. Der soll uns verdeutlichen, wie kann man die Herrlichkeit Gottes entdecken.
Unser dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister, und sie brachten sie. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.
Danke, Robert. Das war das erste Zeichen, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Deswegen ist diese Bibelstelle interessant für uns, um herauszufinden, wie offenbart, wie kann die Herrlichkeit Gottes, die da ist, aber oft nicht sichtbar ist, offenbar werden. Es ist auch interessant, dass die Jünger schon eine ganze Weile Jesus gefolgt waren, aber hier steht erst, dass sie an ihn glaubten. Man kann jemandem folgen, aber es braucht noch einen gewissen Moment, wo man merkt, wer ist der überhaupt, dem wir da folgen. Bisher war Jesus den Menschen bekannt als ein Jedermann, wie der alte Mann am Strand. Nachbar, Kollege, Sohn von Maria und Josef, Klassenkamerad. Das ist die Ausgangssituation. Und sie sind auch auf das Fest eingeladen, Jesus und seine Jünger. Auch ein Festteilnehmer. Und dann, der Wein ist aus, alle gehen nach Haus. So war das damals, wenn es nichts mehr gab. Deswegen durfte das nie vorkommen, dass der Wein alle wird. Das war Katastrophe. Und man beachte, Jesus hatte gar kein schlechtes Gewissen, dem zuzusehen, dass das Fest in einer Katastrophe endet. Er lässt das so geschehen. Er lässt das Fest voll gegen den Baum laufen. Er greift nicht ein und hat kein schlechtes Gewissen, nicht zu helfen. Die Maria, die da auch war, sah sich irgendwie verantwortlich, und bildlich gesprochen nahm sie ein Problem wahr und brachte dieses Problem mit Jesus in Kontakt, der das natürlich längst auch schon gesehen hat, aber sagt, Jesus, hier gibt es ein Problem, der Wein ist alle. Und Jesus reagiert darauf sehr beleidigend. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Wir haben nichts miteinander zu tun. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mit anderen Worten gesagt, was willst du von mir? Und das war seine eigene Mutter. Und erstaunlicherweise reagiert sie nicht gekränkt. Kein Schimmer von Sauersein auf den Sohn, der sich sowas erlaubt. Warum, habe ich mir überlegt? Weil sie wusste, wer er auch ist. Weil Maria hat in der Weihnachtsgeschichte aufgepasst und hat sich, wie wir es da lesen, alle Worte gemerkt, die über ihren Sohn ausgesprochen waren. Der Engel hat was zu ihr gesagt, dann wusste sie von Josef, was der gehört hat, und dann kamen auch noch die Hirten, die berichtet haben, wer derjenige ist, den sie da zur Welt bringt. Sie hatte einen Schimmer davon, wer Jesus war. Und sie tat noch eins. Sie sorgte dafür, dass umgesetzt wird, was dieser Herr, von dem nur sie wusste, dass er die Herrlichkeit hatte, was der sagt, dass das umgesetzt wird. Sie wies das Personal an, was auch immer er euch sagt, tut es. Und mehr konnte Maria nicht machen. Dann war Pause für Maria. Das ist ein spannender Moment. Alle schauen irgendwie aufmerksam auf Jesus und haben so eine Erwartungshaltung, was jetzt? Was passiert, wenn nichts passiert? Was ist das jetzt hier? Den Ausgang der Geschichte kennen wir. Bleibt noch die Frage, wer hat nun was von der Herrlichkeit Jesu mitbekommen? Das Hochzeitspaar? Haben die davon was gemerkt? Von der Herrlichkeit Jesu? Nö, die haben gar nichts mitbekommen. Die Gäste, die haben auch nichts gemerkt. Der Speisemeister, selbst der hat nichts gemerkt, der hat sich nur gewundert. Von der Herrlichkeit Jesu haben nur 3 Personengruppen mitbekommen. Die Maria, die Jünger und die Diener, also alles Leute, die ganz dicht mit Jesus zusammen waren in dem Moment. Alle anderen Menschen haben nur davon profitiert. Die haben den Wein getrunken, den es dann gab. Und wir in Freiberg hier, wir denken ja sehr viel darüber nach, wie Menschen den Weg zum Glauben an Jesus finden können. Und wir lesen in der Geschichte, nachdem Jesus seine Herrlichkeit offenbarte, glaubten seine Jünger an ihn. Es bleibt ein Geheimnis, wie Glauben in einem Menschen entsteht. Aber da, wo Jesus sich offenbaren kann, entsteht Glauben bei den Menschen. Vor einigen Jahren hatte der Herr Vorberg, ich weiß gar nicht, ob er heute unter uns ist, in uns allen bekanntes Bild gemacht, vom Petriturm aus. Und als ich das Bild das erste Mal sah, musste ich auch an den Werbespruch der Uni denken. Hängt am Untermarkt. Da steht drauf, in die Silberstadt gekommen und Gold gefunden. Und irgendwie sah mir das Bild so golden aus. Die Herrlichkeit des Silbers in Freiberg gesucht. Und Gold, was für mich die unvergängliche Herrlichkeit Gottes symbolisiert, gefunden. Das war für mich so ein Traum, wo ich so denke, Mann, wie das hier auf dem Bild aussieht. So die goldene Farbe auf dem Obermarkt und wie sie sich durch die Gassen, das sieht man jetzt auf dem Beamerbild jetzt nicht so ganz richtig, durch die Gässchen von Freiberg ausbreitet und da ein heller goldener Punkt und da ein heller goldener Punkt. Und überall offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Wir haben es nicht in der Hand, wie die Maria nicht in der Hand hatte, was passieren wird. Weil er ist der Herr und deswegen ist es seine Herrlichkeit, die sich offenbart. Wir bleiben praktisch als Christen und die wir diesen Wunsch haben, dass sich die Herrlichkeit in unserer Stadt offenbart, immer von ihm abhängig. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Aber wir wissen, er ist total rechtzeitig gekommen. Auf der einen Seite wissen wir haben es nicht in der Hand. Auf der anderen Seite können wir sehr überzeugt und sicher sein, er wird genau rechtzeitig kommen. Deswegen musste Maria Jesus nie weiter nerven, sondern konnte das so stehen lassen. Du bist der Herr, du wirst dich offenbaren, genau rechtzeitig. In der Geschichte merken wir auch, dass ein Mensch notwendig ist, der Jesus schon kennt und der an ihn glaubt. In unserer Geschichte war es Maria, in unserer Stadt sind wir das. Wir sind die Marias in unserer Stadt. Und Marias Job ist unser Job. Und ich möchte einfach mal 4, 5 Punkte aufzeigen, wo wir merken oder wo wir lernen können, welche Aufgabe Maria hatte und die wir lernen können. Als ersten Punkt habe ich mal einen ganz komischen Punkt genannt. Ihr Stolz stand ihr nicht im Weg. Sie hatte allen Recht, beleidigt zu sein. So geht man mit einer Mutter nicht um. Aber sie sagte, Jesus, du darfst mit mir machen, was du willst. Was du richtig findest, ist richtig. Und auch wir als Christen müssen zu diesem Punkt kommen. Stolz kann uns immer wieder ein Problem werden und verhindern, dass sich die Herrlichkeit Gottes offenbart. Wo wir denken, das darf mir nicht passieren. Und auch wenn wir sagen, wir tun, was er sagt, kann es immer wieder Momente geben, wo wir sagen, das geht über meine Ehre. Aber das ist wichtig, damit seine Ehre wichtig ist, sichtbar wird. Der zweite Punkt ist auch sehr interessant. Sie übernahm für etwas Verantwortung, auch wenn sie das von Amts wegen nicht müsste. Sie war nicht der Speisemeister, sie war irgendwie auch da. Und wir müssen eins sehen, dass auch wenn wir menschlich gesehen für irgendeine Sache nicht die Verantwortung haben, wir aber wissen, aus Gottes Sicht sind wir oft in der Situation die Einzigsten, die den Zugang zum Himmel haben, die nach Hause telefonieren können, wie Jesus. Und aus dem Grund haben wir doch die Verantwortung, aus Gottes Sicht. Und wir müssen diese innerliche Einstellung haben, das Problem, was jetzt gerade vor mir liegt, dafür habe ich nie aus menschlicher Sicht, sondern aus Gottes Sicht Verantwortung. Wenn wir möchten, dass die Macht Jesus in unserer Hochzeitsgesellschaft sichtbar wird, müssen wir die Initiative ergreifen. Es wird niemand anders geben. Der dritte Punkt, und das hat mit Gebet zu tun, sie sagte nur, sie haben keinen Wein. Jesus, da ist ein Problem. Und ich finde das so toll, sie übergab das einfach in die Hände von Jesus. Und wenn wir beten, rufen wir beim Vater im Himmel an und übergeben die Situation ihm. Der vierte Punkt, den habe ich einfach mal genannt, für die Umsetzung der kleinen Schritte sorgen, die Jesus aufzeigt. Und es werden nie gewaltige Dinge sein, Wasserkrüge füllen, geht zu machen. Und so, es ist wichtig, dass wir entdecken, welcher kleiner Schritt ist denn in der Stadt notwendig. Zum Beispiel wurde hier aus der Gemeinde der kleine Schritt gemacht, ins Asylheim zu gehen und einen kleinen Kindertreff anzubieten. Und dann gibt es noch einen kleinen Schritt irgendwas umsetzen, wo wir wissen, das sagt Jesus, das soll ich jetzt tun. Ganz einfach, aber ganz bedeutungsvoll für die Sichtbarwerdung der Herrlichkeit Gottes. Und der dritte Punkt, auf menschliche Ehre verzichten. Da ist wichtig, wenn wir mal die Geschichte angucken, wer wurde denn gelobt in der Geschichte? Jesus hat in der Geschichte gar keine Ehre bekommen, menschlich gesehen. Der Speisemeister geht zum Bräutigam und sagt, na du bist ja ein ganz toller, den besten Wein hast du zum Schluss aufgehoben. Du bist gut, Bräutigam, klasse gemacht. Jesus geht da total leer aus. Und das kann bei uns hier in der Stadt ganz genauso geschehen, dass die Zeitung jemand anders lobt als der eigentliche Verursacher der guten Sache. Aber das soll für uns Christen völlig okay sein, weil es geht um die Herrlichkeit Gottes. Wir müssen da einen anderen Blick dazu haben, weil das, was durch uns passiert, immer Gnade sein wird, weil er sich durch uns verherrlichen will. Und wir uns nicht einen Namen in der Stadt machen, sondern es geht um die Kostbarkeit der Herrlichkeit Gottes. Und am Ende sehen wir, dass wo sich die Herrlichkeit Jesu offenbart, dass die ganze Gesellschaft davon profitiert. Die ganze Hochzeitsgesellschaft hat profitiert. Und einige Menschen, deren Herz offen war, die begannen zu glauben. Für die Hochzeitsgesellschaft war es uninteressant, wo der Wein herkam. Sie waren in das Geschehen nicht mit involviert. Nur die kleine Gruppe. Und zum Abschluss möchte ich einfach noch so ein bisschen drüber nachdenken, was das eigentlich für ein Wunder ist, auch im persönlichen Leben die Herrlichkeit Gottes zu entdecken und dass das was ganz Herrliches ist. Neulich war eine junge Frau bei uns zu Besuch und wir unterhielten uns so und sie erzählte von ihrem Leben. Sie ist Pfarrerstochter, war praktisch ihr ganzes Leben lang mit Gemeinde unterwegs und hatte alle Infos über den Glauben. Und dann mit 14 Jahren war sie mal auf einem christlichen Festival gewesen und da gab es den Moment, wo ihr Jesus erstmal begegnet war. Sie war schon lange irgendwie hinter ihm her, aber der Moment, wo dieses Geheimnis, dass sie Jesus gesehen hat, ist ihr da geschenkt worden. Und dieses Geschenk braucht jeder von uns. Und das ist ein Geheimnis, wo wir sagen müssen, die Zeit und die Stunde, wir haben es nicht in der Hand, aber wir können uns verhalten wie die Maria. Und er ist es, der sich offenbaren wird. Und die letzte Folie, da steht einfach nur ein Wort drauf, dass es am Ende immer sichtbar sein wird, dass es Gottes Gnade ist, die wir da erleben. Und nicht durch eigenen Verdienst zu erringen ist die Herrlichkeit Gottes, sondern die Herrlichkeit des Herrn zeigt sich in seiner Gnade. Amen.